Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jawohl, was für ein Geräusch, was bei uns auch immer häufiger in der Wohnung auftritt. Und ich übe mich, manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich, dafür auch mit gutem Verständnis und Geduld zu reagieren. Veit Dietrich war Theologe. Zur Zeit der Reformation, ob ihr es glaubt oder nicht. Er war einer der engsten Vertrauten von Martin Luther. Er wurde 43 Jahre alt. Ich soll sogar mit ihm verwandt sein. Meine Eltern. Haben wir hier ein Bild von ihm? Die Nase ist ein bisschen größer als meine. Oh, man sieht es. Ja, man sieht es. Die kleine Stupsnase da, die hat Eliana von mir, ganz klar. Lippen sind auch ein bisschen größer. Den Kragen trägt er gerne hoch, mache ich seltener. Gut, könnte ich jetzt eigentlich auch mal machen aus Solidarität. Fitus Dietrichus, manchmal haben tatsächlich meine Eltern auch scherzhaft Fitus zu mir gesagt, also das ist der Wortstamm von Veit, und er war Pastor in Nürnberg, Reformator, hat sich irgendwann mit Käthe Luther verkracht und deswegen ist er auch irgendwie umgezogen, keine Ahnung, aber mit Luther ist er dennoch irgendwie vertraut geblieben, hat Schriften von ihm veröffentlicht und soll teilweise von Philipp Melanchthon für seine polemische Predigtweise gerügt oder gemäßigt worden sein. Es gäbe bestimmt noch mehr zu entdecken bezüglich Stammbäumen oder Veit Dietrich, aber das nur mal so reingehauen. Ich fand das sehr lustig, als ich wusste, okay, es gibt noch einen anderen Theologen, der mal vor einiger Zeit gelebt hat, der genauso hieß wie ich. Ich habe euch jetzt ein Thema mitgebracht. Ihr werdet aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine Predigt zu diesem Predigttext gehört haben. Wenn ich euch jetzt den Text sage, werdet ihr wahrscheinlich alle mit den Augen rollen, und ich hoffe, dass sich das während der Predigt ein kleines bisschen ändert. Es geht nämlich um Namen. Und der gesamte Predigttext besteht fast nur aus Namen. 1. Chronik 1 bis 6, vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Namen. Sind Namen eigentlich nur Schall und Rauch? Jeder von uns, der oder die hier sitzt, hat ja einen Namen, und die Eltern haben sich in der Regel wahrscheinlich auch was dabei gedacht. Jeder Name hat in irgendeiner Weise eine Bedeutung. Und offenbar hat sich auch Gott was dabei gedacht, dass er viele Namen, so manches Geschlechtsregister mit in die Bibel aufgenommen hat. Wagen wir es mal, einen Gang durch die Chronik, durch die ersten 9 Kapitel, Schwerpunkt 1 bis 6, vielleicht ein paar darüber hinaus, thematisch zumindest. Fangen wir mal ganz gemütlich zu Beginn an. Wie sagt man so schön, man fängt bei Adam und Eva an, nicht wahr? Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mehalel, Jered, Henosh, Metushalech, Lamech, Noah, Sem, Ham, Japhet. Kannst gerne mal weiterklicken. Und bevor ich euch diese Namen, die ich euch vorgelesen habe, erläutere, dürft ihr noch mir eine Frage beantworten. Nämlich, welcher dieser Worte, die ihr da vorne seht, kein biblischer Name ist. Lest euch das mal durch, ihr habt hier ein paar Sekunden, und dann mutige vor. Welcher ist kein biblischer Name?
Schaf.
Es gab mal einen Thomas Schaf, das war ein Fußballtrainer. Den gibt es immer noch, aber ist kein Trainer mehr, glaube ich, aktuell.
Welcher?
Nafisch, okay, war bisher alles falsch. Bitte? Sag's laut. Ja, Goram, genau. Goram ist kein biblischer Name, ist ganz schön fies. Ne? Ist auch der einzige, der halbwegs so ein bisschen wie Joram, was weiß ich, klingt, Joasch. Das andere sind tatsächlich alles biblische Namen. Habe ich vorher noch nie gehört. Mit dem Heber macht man normalerweise eher irgendwie das Auto in die Luft oder so. Oder eine Flasche auf. Schaf ist ein Tier, aber mit einem A. Ist schon lustig, was die sich damals so gedacht haben. Wäre mal lustig, das alles im Einzelnen zu analysieren, haben wir jetzt keine Zeit zu. Vielen Dank, das Quiz so am Anfang. Jetzt kommen gleich die nächsten Namen, die, denke ich, hier aufgelistet sind. Bernhard, danke. Adam, Seth, Henosh, Kenan, Mahalel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Sem, Ham, Japhet. Kennen wir da überhaupt ein paar Namen von? Die ersten 10 Menschengenerationen in der Bibel kann man übrigens vergleichen in 1. Mose 5, da haben wir dann noch das Alter. Glaubt man gar nicht. Das alles zusammen, die ersten 10 Generationen, weit über 1000 Jahre. fragt sich, was heutzutage ist, ob wir immer beim Waschen eingehen, dass wir so schnell sterben. Die haben es 900 Jahre und länger teilweise ausgehalten. Viele gehen ja davon aus, dass es was mit den veränderten Luftbedingungen auf der Erde zu tun hat seit der Sintflut. Viele Namen kennen wir davon nicht. Adam kennen wir vielleicht, Seth, sein Sohn auch noch, Jared, was weiß ich, alles glaube ich, irgendwie so Namen, die nicht so sonderlich oft vorkommen. Henoch kennen wir vielleicht noch. Das war der, der mit Gott lebte. Sem, genau, Sem. Sem, Ham, Japhet. Noah, das waren die Söhne vom Noah. Lamech, das war der, der so ein brutales Lied gesungen hat, glaube ich, gesagt hat, dass er mehrfach gerecht werden soll, wenn er umgebracht wird. Also nicht so sonderlich rühmlich. Soweit der Start. Also das könnt ihr alles nachrechnen, könnt ihr, wie gesagt, 1. Mose 5 aufschlagen. Wie geht's weiter? Die Söhne Japhets. Geht also allgemein irgendwie bei Noah jetzt ein bisschen weiter. Dann die Söhne Hams, Kusch, Mizraim, Tuts, Kanaan. Kennen wir davon noch einen weiteren Namen? Ja, Kanaan. Was war nochmal Kanaan? Ein Land? Ja, was für ein Land? Das Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, genau. Wo Gott sogar einen Haufen Leute vertrieben hat, damit sein Volk Israel da einziehen kann. Ziemlich krasse Sache. Kanaan, so hieß jemand, eigentlich gar nicht allzu rühmlich. Und dann geht es hier weiter mit den Söhnen Noahs, die Söhne Sems, Elam, Assur, Arpachshad. Denkt jemand darüber nach, demnächst nochmal ein Kind zu kriegen? Kann man sich auch mal merken, klingt irgendwie lustig. Arpachshad. Arpachshad! Da muss man sich nicht groß aufregen. Arpachshad, komm her! Gut, eher ein Schimpfwort, Schimpfname als ein wahrer Name. Fast beleidigend, ne? Kurze Namen sind heute mehr so in, so Levi, da kommen wir aber auch noch drauf. Witzig, dass ausgerechnet der Name so in ist. Sem, gut, kann man sich auch merken, warum eigentlich nicht Sem? Lut, Aram, Uz, Hul, Geta, Masch. Das sind dann später alles Städtename. Interessant, alles Städtename, die in der Bibel vorkommen, die nach Leuten benannt sind. Fallen euch gegenwärtige Städte in Deutschland ein, die nach irgendwelchen Leuten benannt sind? Haha, sehr gut. Bitte? Wo sind die? Kenne ich nicht. Ach so, ja, danke, danke, dass ihr mir ein bisschen aufhelft. Sehr gut. Ja, Kamarkstadt kann ich schon. Ja, in gewisser Weise Ludwigsdorf, genau. Wilhelmshaven, ja, da kann man die ganzen Hafen jetzt aufstellen. Bitte? Karlsruhe, Ludwigshafen, Friedrichshafen. Würden uns wahrscheinlich noch mehr einfallen. Also damals wie heute, nach Personen werden Städte benannt. Also gar nicht so komisch, auch wenn die Namen uns vielleicht nicht ganz so geläufig sind. Weiter? Assur, genau, Assur, ja, die Assyrer. Großes gegnerisches Heer der Israeliten später. Weiter geht's mit 17 weiteren Namen. Schelach, Eber, Pelegem, Joktam, Almodad und Shelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoyam, Usal, Dikla, Obal, Ibamael, Saba, Ophir, Havila, Jobab. Ja. Hatschi, Prost, Gesundheit. Alles Fremdworte für uns, nicht wahr? Und doch gehören die in das Geschlechtsregister von Gottes Volk. Und als wäre das jetzt nicht genug, geht es im Anschluss plötzlich wieder mit Sem los. Ich dachte, das hätten wir jetzt langsam mal hinter uns gelassen, war ziemlich am Anfang. Aber jetzt geht es hier wieder weiter mit Sem, Arpachshad, Eber, Peleg, Regu, Seruk, Nahor, Terach, Abram, das ist Abraham. Aha, Abraham, sagt Abraham zu Bebraham, schadet das mir? Ganz genau. Kann man also auch schöne Namensspielchen mitmachen. Abraham. Sem, die kennen wir jetzt wieder. Und man fragt sich so irgendwie, okay, reicht das denn nicht aus? Folgende Zählweise, nochmal eine Folie weiter, das wäre doch viel übersichtlicher. Adam, Noah, Abraham. Wenn wir uns das einfach merken, hätten wir uns das ganze Geschlechtsregister sparen können. Wir müssen uns bewusst machen, im Hebräischen, In der hebräischen Bibel, dem sogenannten Tanach, stehen die Chronikbücher ganz am Schluss. Ja. Bei uns ist das Maleachi, die Chronikbücher stehen in der hebräischen Bibel ganz am Schluss. Und nicht selten als Zusammenfassung. So auch hier, der Chronist möchte die verfügbaren Geschlechterlisten einfach mal so überblicksmäßig darlegen. Als Zusammenfassung. Er hat die gründlich studiert, hat sie größtenteils auch in der Tora gefunden, zum Beispiel 1. Mose 5. Dann die ganzen Listen von Noah bis Abraham findet sich in 1. Mose 10 und 11. Hat wahrscheinlich aus zwei Listen eine gemacht. Das kann man sich mal ein bisschen näher durchlesen, wenn man mal irgendwie nicht weiß, was man in der stillen Zeit machen soll. Und das ist ziemlich krass. 1. Mose 10, da wird dann erwähnt, dass in diesen Tagen die Welt verteilt wurde. Das, was damals ein Land bekannt war und wo es noch keinen Besitzer und Herrscher gab. Und kurz drauf kommt der Turmbau zu Babel. Wir sehen, wo Land verteilt wird, wo es um Macht geht, ist die Gefahr des Größenwahns. Babylon, Turmbau zu Babel, der Erzfeind, der spätere Erzfeind Israels und als Sinnbild eigentlich für alles Gottlose dann auch in der Offenbarung. Die Hure Babylon. Geht es weniger darum, dass jetzt irgendeiner aus Israel mit irgendwem fremdgegangen wäre, sondern dass das Volk Israel sich jemand anders als Gott gesucht hat. Und danach ging das dann mit Abraham und der Patriarchenzeit los. Ja, also wo viel Land ist, auch wo wir vielleicht Leute kennen, selber vielleicht Land geerbt haben, irgendwann, ja, muss man dann aufpassen, dass man später keine Erbschaftsstreitigkeiten hat. Ich kenne das auch, wenn ich in meine weitere Großfamilie reinschaue. Ich will nicht sagen, dass es eskaliert, aber dass man merkt, dass das Leuten wichtig ist und dass es manchmal vielleicht eine Wichtigkeit einnimmt, die bei Christen gar nicht so ein Maß an Wichtigkeit haben sollte, wird dann leider auch offensichtlich. Gehen wir mal weiter in der Liste der Namen. Danke. 1. Chronik 1, 28 bis 34. Keine Sorge, so ausführlich wie im ersten Kapitel geht es nicht die ganze Zeit. Nach den Söhnen Abrahams, die kennen wir wieder, Isaak und Ismael. Dann werden die 12 Söhne von Ismael aufgezählt. Und dann kommen die Söhne Abrahams. Als Sarah gestorben war, hat er nochmal geheiratet. Wer weiß, wie die zweite Frau von Abraham hieß? Ja, Ke. Fast. Ah, stimmt auch. Ich glaube, ich habe es schon gehört hier vorne. Ketura. Genau. Mit der hat er nochmal 6 Kinder. Und erst dann kommen wir auf einmal zu unserem bekannten Goldjungen. Abraham zeugte Isaak. Und dann kommt die Söhne Isaaks sind Esau und Israel. Wer entdeckt den Fehler? Jakob, aha, okay, müssen wir mal schreiben, Mose, hast einen Fehler gemacht, was soll der Rotz, das steht Jakob. Der hat aber Israel geschrieben. Vers 34, interessant, warum steht da Israel? Bitte? Der hat den Namen bekommen, aber erst später. Wann hat er den gekriegt? Der Betrüger Jakob, Jakob ist der Betrüger. Israel bedeutet, der mit Gott kämpft. Bitte? Genau. Der hat mit Gott gekämpft am sogenannten Jabbok und dann sagt der unbekannte Kämpfer, ja, du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Und da wird dann deutlich, dass es Gott sein muss oder jemand im Auftrag Gottes, der da mit Jakob gekämpft hat und seitdem hat er ein Hüftproblem, hat ein bisschen gehinkt und hat den Namen Israel gekriegt. Und fortan war auch seine Beziehung zu Gott anders. Davor hat er immer versucht, mit Gott Handel zu treiben. Also wenn du mir weiterhilfst und hier und da und so. Das kennen wir heute auch noch, ne? So ein bisschen wie Jakob in seiner frühen Zeit, dass wir mit Gott ein bisschen Handel treiben. Und Gott hat das Spiel eine ganze Zeit lang mitgespielt. Finde ich sehr bewegend. Wie Gott dann nicht nur auf dem Jakob rumhackt, sondern sagt, jo, ich begleite dich. Und erst einige Jahre, Jahrzehnte später, war er schon zweimal verheiratet, kämpft dann nochmal mit Gott und begegnet ihm ganz persönlich und stellt fest, ja, auf Gott kommt es an. Nicht nur, dass ich einen Automaten an meiner Seite habe, der mir so ein bisschen hilft, sondern ja, den ich letztlich auf meiner Seite habe. Israel, Jakob, der mit Gott kämpft, der mit Gott kämpft und der mit Gott kämpft. Gott auf seiner Seite. Nach ihm ist das Volk Israel bekannt. Und Gott schreibt Geschichte. Gott kennt alle Namen, die jetzt hier aufgezählt sind, die vielleicht ein bisschen komisch sind. Manche kennt er ganz besonders. Und er weiß, wo sie ihren Platz haben. Bei ihm sind Namen nicht nur Schall und Rauch. Es ist kein Zufall, dass wir uns auch wohler fühlen, wenn wir mit dem Namen angeredet werden. Und ich sage, hey Mirko, hast dich aber gut daran erinnert. Es ist was anderes, wenn ich sage, ey du da hast einen tollen Beitrag geleistet. Mit dem Namen ist was ganz anderes. Wenn wir uns angesprochen fühlen, persönlich. Ja, und Gott weiß, wo wir innerlich stehen zu ihm, wie unsere Beziehung ist, wie unser jüngster Kampf mit ihm vielleicht aussieht und ob wir vielleicht noch gar nichts mit ihm zu tun haben wollten. Gott schreibt Geschichte. Nicht nur im Altertum, sondern auch noch heute im 21. Jahrhundert 2023, wo Gott ja vermeintlich in unserem Land, in unserem aufgeklärten Europa, Gott vielleicht gar nicht mehr so brauchen. Gott schreibt immer noch Geschichte. Interessant ist, dass auch manche Leute heute sich noch andere Namen geben. Ja? Jakob bekam den Namen Israel. Ich habe noch euch einen Namen mitgebracht, hier ein Bild von einem gewissen Mark Agabriel. Ich habe keine Ahnung, wie der mit richtigem Namen heißt. Der ist eigentlich Ägypter, Professor, ein islamischer Professor, Klammer auf, gewesen, Klammer zu, kennt den Koran, glaube ich, komplett auswendig. Und ja, ist dann später Christ geworden, weil er sagt, da hat vieles nicht zusammengepasst und hat sich einen anderen Namen gegeben. Wahrscheinlich weniger, weil er den Namen so toll findet, ein Stück weit vielleicht auch Gabriel, ne? Engel Gabriel, vielleicht kommt das daher, aber weil er eben von seiner eigenen Familie verfolgt worden ist. Manche wechseln sich die Namen, weil sie vielleicht zu ihrer Herkunftsfamilie keinen Kontakt mehr haben wollen, bewusst den Namen des Partners annehmen. Gerade auch wenn Männer das machen, weil sie eben sich von ihrer Familie eher ein bisschen distanzieren wollen, ist mir zumindest schon begegnet, so jemand. Und das Neue Testament beginnt dann auch wieder mit Geschlechtsregistern. Matthäus, von Adam bis Jesus Christus. Zu diesem Christus, zu diesem Messias, den wir jetzt an Karfreitag und Ostern in besonderer Weise bedacht haben, der für deine und für meine Schuld gestorben ist, der vom Tod auferstanden ist. Und was wir jeden Tag aufs Neue glauben dürfen, unser Versagen ihm bringen und unser Leben unter seine Herrschaft stellen dürfen und auch sollen. Und dann ist Name nicht nur Schall und Rauch, dann ist dein Name nicht nur Schall und Rauch, sondern hat einen Ewigkeitswert, der schon hier in dieser Zeit beginnt und Bedeutung hat. Selbst wenn du vielleicht gar nicht allzu berühmt bist. Und ganz deutlich sehen wir das in einem der beliebtesten zugesagten Bibelverse, Jesaja 43,1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt dich, auch wenn du ihn vielleicht noch nicht so gut kennst oder vielleicht schon lange kennst. Gott kennt dich. Der so viele Namen kennt, bei ihm gehst du nicht unter. Ja, und im Folgenden tauchen wir dann in unserem Text in der Welt Esaus ab. Es werden die Söhne Esaus aufgezählt, 5 Stück, bis in die Folgegeneration hinein. Dann werden Könige aufgezählt, die im Land vom Esau regiert haben. Das Land von Esau wird dann später Edom genannt. Insgesamt 8 Könige. Einer davon ist Midian und Moab. Kennen wir dann die Midianiter und die Moabiter. Nicht zu verwechseln mit den Babysittern. Und ja, Moabiter und Midianiter sind dann auch beides Feinde Israels. Ist ganz spannend. Neben Gottes Leuten werden auch immer wieder die Feinde Gottes erwähnt. Und hier ist Esau der Stammvater. Esau, der Stammvater von Feinden des Volkes Israel. Traurig. Jakob und Esau. Die beiden, die schon lange Zeit Stress miteinander hatten, auch wenn sie sich zwischendurch wieder ausgesöhnt haben. Und was das besonders Auffällige ist, als die Könige hier aufgezählt werden und er starb. Und dann kam es, bei jedem König heißt es anschließend, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Da denkst du dir, was soll denn das? Ich weiß es langsam, die sind alle gestorben. Alle Menschen sterben irgendwann. Das muss man doch nicht hier explizit so erwähnen. Gerade bei den Königen, bei den Mächtigen, bei denen, die im Grunde alles machen können, die über das Leben anderer bestimmen können, sehr oft und oft das Leben anderer ungerechterweise viel schneller beenden, auf schlimme Weise. Doch gerade sie müssen sterben. Wow, ihre Macht ist endlich. Und ihr Leben manchmal erschreckend bedeutungslos. Das hätte sich, glaube ich, auch nicht der ehemalige Staatsratsvorsitzende Honecker gedacht, als er sagte, die Mauer wird noch 100 Jahre lang bestehen und nicht ein Jahr später ist sie gefallen. Und musste bei einem Christen untertauchen. Uwe Holmer. Es ist bewegend, wie begrenzt die Macht der Mächtigen ist. Ja, das erste Kapitel endet dann mit den Fürsten von Edom. Und erst dann kommt Israel. Erst dann kommt Israel. Dann erst wird Gottes Volk erwähnt. Erst die Welt, dann Gottes Volk. Aber dafür dann umso ausführlicher in Kapiteln 2 bis 8. Kapitel 2 kommen dann die 12 Söhne von Israel, also von Jakob, Ruben, Simeon, Levi, Juda und so weiter. Doch es erscheinen witzigerweise in der Folgegeneration erstens die Nachkommen von Juda, nicht von Ruben oder Simeon. Juda, der Viertgeborene. Er bekommt 2,5 Kapitel Platz eingeräumt. Fast ein Drittel vom gesamten Geschlechtsregister. Okay, die vermehrten sich besonders stark. Juda hatte auch die Oberhand unter seinen Brüdern. Aus ihm sollte dann später der Fürst schlechthin kommen. Es könnte ein Hinweis auf den Segen von Vater Jakob sein, in 1. Mose 49, wo er dann sagt, Juda, es wird das Zept von dir nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Der Segen der Väter. Es ist entscheidend, was auch Väter in ihre Söhne mit hineinlegen oder in ihre Kinder oder jeder, ob er jetzt Vater ist oder nicht, irgendwie auch für Kinder mit Verantwortung hat, als Mann oder als Frau, ob man die Kinder segnet, wo man Möglichkeiten hat oder ihnen im Gebet Segen zuteil werden lässt. Der Segen Jakobs hier hat Einfluss auf seine Söhne gehabt. Und deshalb bekommt auch Juda hier einen besonderen Platz, natürlich auch, weil David, der berühmte König David, aus seiner Linie kommt. Der bekommt dann das ganze Kapitel 3. Gott versprach David, auch wenn du stirbst, wird dein Königreich ewig Bestand haben. Ja, in Kapitel 3 werden dann Davids Kinder weiter aufgezählt und somit auch weitere Könige aus dem Stamm Judas. Die meisten davon waren gottlos. Kapitel 4, erste Hälfte, werden weitere Clans von Juda etwas genauer betrachtet. Ein besonderer ist ein gewisser Jabez. Jabez klingt auch interessant. Von ihm steht geschrieben, aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und das Übel von mir fernhieltest, Herr, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. 1. Chronik 4, Vers 10. Was für ein Lichtblick. Endlich mal wieder ein vernünftiger Satz. Nicht nur Aufzählung, aber nicht nur ein vernünftiger Satz, auch eine besondere Interaktion mit dem lebendigen Gott. Nicht nur gebären, nicht nur Land besitzen und am Ende sterben. sondern Gott in alles mit einbeziehen. Ja, sonst ist das Leben letztlich sehr begrenzt bis endlich, ich behaupte fast zu sagen, sinnlos. Wie schnell gerät auch uns das aus dem Blickfeld, Gott mit einzubeziehen. Nicht nur bei Gemeindefragen, sondern auch beim Hauskauf, beim Autokauf, beim Wocheneinkauf, bei Rewe, Lidl oder Kaufland, Aldi etc. oder Tante-Emma-Laden. Oder auch einfach beim Hobby. Gott ist kein Spaßverderber. Er kann sogar dein Hobby segnen, wenn du ihn damit hineinnimmst und er das leiten darf. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe jetzt so seit ein paar Monaten so ein neues Hobby, Modellbahn. Alles nur deshalb, weil ich mit meiner Frau auf den Flohmarkt gegangen bin. Nachtflohmarkt. Und habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann war so eine Tüte von so einem Modellbauernhändler mit ganz vielen Schienen. Das hat mich an mein Kindheitshobby erinnert und ich dachte, da hast du noch ganz viel Zeug zu Hause, du könntest das ja mal wieder aufleben lassen. Gartenbahn, ist das das gleiche wie Lehmanns Großbahn, sprich das Wessi-Zeug, Parandor dazu. Und dann dachte ich so, kannst du ja mal vergleichen. Kurzum, es war so, ich habe mir ein paar Schienen gekauft, nur festgestellt, man kann sich da verlieren. Die Sachen sind ja übelst teuer. Gerade Loks und Wagen, je nachdem, wie weit man das ausweitet, kann man sich eigentlich nur gebraucht besorgen. Da habe ich gesagt, okay, Herr, mir macht das nun irgendwie Sinn oder ist das einfach nur eine Geldverschwendung, wo ich hier meinem Hobby fröne? Und ja, ich habe ein paar Schienen günstig bestellt, habe mir dann selber gesagt, okay, du kaufst jetzt noch die ein, zwei Wagen, die da im Angebot sind und dann machst du Schluss. Mehr gibt's jetzt nicht, du brauchst nicht noch unbedingt die Rätische Bahn noch aus der Schweiz, die du toll fändest. Und dann war ich letzten Sommer mit meiner Familie bei meinen Eltern und ja, dann hatten die mir gesagt, sie haben Bekannte über die Praxis von meinem Vater, die tolle Fotografen sind und noch nie die Herausforderung eines Modellbahnfilms angenommen hatten. Ja, und die haben mit dem Glauben nicht allzu viel am Hut und sind aber sehr direkt, man kann sehr locker mit denen reden. Und er als Redner hat mir auch schon manche Tipps gegeben, wie ich meine Predigt verbessern kann. Ich hoffe mal, dass ihr davon ein Stück bei den nächsten Monaten auch von profitieren könnt. Und meine Hoffnung ist, dass wenn wir einen Film diesem Sommer drehen, dass wir auch über den Glauben ins Gespräch kommen. Für mich ist das so ein kleiner Punkt, wo ich denke, okay, Gott bewusst mit ins Hobby reinnehmen. Nicht nur sagen, das soll sich jetzt endlos hinausziehen, weil ich das jetzt cool finde, sondern dass auch der Herr irgendwie da nicht nur in den Alltag, sondern auch in den Urlaub, in die Freizeit mit hineingenommen wird. Jabes, der Gott mit hineinbezog. Dann weiter. Weiter ging es mit anderen Söhnen von Jakob und ihre Nachkommen deutlich kürzer. Einen besonderen Schwerpunkt bekommt dann in Kapitel 6 der Stamm Levi. Ja, Levi, der Name ist wieder in. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der nicht jemanden kennt, der Levi heißt, oder? Unsere früheren Nachbarn hatten einen Jungen, der hieß Levi. Genau in der Mitte der 12 Stammbaumerläuterungen, Levi. Die Leviten sind besonders wichtig. Warum? Sie sind das Priestergeschlecht. Sie waren für den Gottesdienst zuständig, für das ordnungsgemäße Opfern. Opfern ist so das Zentrum im Alten Testament, die genauen Vorschriften für den Bau der Stiftshütte, dann den Tempel später, Lob, Dank, Klage in den Psalmen. Umkehrrufe der Propheten, alles das stand im Mittelpunkt und die Priester waren die Mittler zwischen Gott und Mensch und die gehörten zum Stamm der Leviten. Und dann ist besonders wichtig, seltsamerweise, wo die Leviten wohnten, jeder Sippe mit ihrem Weideplatz, das ist also unglaublich, wenn man sich das mal durchliest, auch bei Josua Kapitel 21, wird dann aufgezählt, was die Leviten alle haben. 40 Mal. Und der und sein Weideplatz. Und der und sein Weideplatz. Für uns zum Gähnen. Aber für damals existenziell. Denn Gott hatte versprochen, ihr Leviten, ihr sollt von den anderen versorgt werden. Gott hat sich um alle gekümmert. Um jeden Einzelnen, der zu dem Stamm der Leviten gehört, dass er was zu essen hat, dass er ein bisschen Viehzeug hat, wo er seine Füße dann in ein warmes Bad stellen kann, dass keiner kommt und Stress macht. Und letztlich standen aber nicht die Leviten im Mittelpunkt, sondern der Tempel. Es ging um Gott. Um ihn geht's. Die Berichte der Bibel dienen letztlich nicht der Unterhaltung. Sie wollen den Schöpfer loben und letztlich auf ihn hinweisen. Wir haben gesehen, dass die Geschlechtsregister letztlich bei Jesus enden. Und deswegen ist das Wichtigste, der höchste aller Namen. Darfst du den nächsten Vers anwerfen?
Er kommt noch ein anderes Bild, soll ich das auslassen?
Ach ja, du kannst das Bild auch mal bringen. Die sind jetzt nicht ganz so wichtig, die Namen, aber ihr werdet sie alle kennen. Könnt ihr mal die Namen nennen? Dalai Lama ist übrigens auch sowas wie ein Papst, der Papst der Tibeter. Ja? Also Dalai Lama, der Typ heißt nicht Dalai Lama, das ist seine Bezeichnung. Wenn der stirbt, der Mensch mit seinem bürgerlichen Namen, dann kommt ein anderer, der dann sukzessiv ja, der nächste Dalai Lama wird. Barack Obama kennt man auch. Bekannte Namen, für die allermeisten wahrscheinlich nicht mit den schlechtesten Assoziationen verbunden, aber wie auch immer, Namen sind Schall und Rauch, auch bei solch bekannten Persönlichkeiten. Da können Sie einen Nobelpreis bekommen, hin oder her. Namen sind Schall und Rauch. Alle werden letztlich auf einen Namen zu sprechen kommen müssen, ob sie wollen oder nicht. Jesus Christus. Das ist ganz interessant. Ich habe bei Pixabay eine Homepage, eine Seite, wo man sich kostenlos Bilder runterholen kann, einfach mal einen Namen eingegeben. Dann kam das Bild von Dalai Lama und Barack Obama und wenig drunter Jesus. Fand ich ganz spannend. Ich habe nur Namen eingegeben. Könnt ihr mal ausprobieren. Das ist der Name, vor dem sich alle beugen müssen, wie Paulus das an die Philipper schreibt in Kapitel 2, Vers 10. In dem Namen Jesu sollen sich beugen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Ganz egal, ob man an Jesus glaubt in diesem Leben oder nicht, alle werden sich mal vor ihm beugen müssen. Auch wenn der ehemalige Umweltminister Jürgen Trittin gesagt hat, ich werde mich vor niemandem beugen. Auf diesen Namen kommt es an, auf diesen Namen steht das Leben, gegründet selbst im Sterben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer sein Leben auf Gott baut, der darf sich wie ein Schäfchen vom Hirten geführt wissen, wie wir schon von Friede jetzt in der Moderation gesehen haben, wie wir es heute auch schon in der Losung gesehen haben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus. Der Name aller Namen, der Herr aller Herren, das Leben in Person. Und ich hoffe, der Gottesdienst und die Basis für unsere neue Woche. Ich bete. Herr Jesus, danke für deinen wunderbaren Namen und dass selbst ja, unser kleiner, unbedeutender Name in Ewigkeit Bestand hat, wenn wir unser Leben auf dich und deinen Namen setzen. Danke für deinen Sieg und deine Erlösung. Amen.